Wir sind heute Teil 3 in unserer Reihe über den Heiligen Geist. Und ich will vielleicht mal so einleitende, schlaglichtartig noch mal so einige Gedanken zur Orientierung uns geben. Über den Heiligen Geist zu reden, ist eigentlich ein sehr gefährliches Thema. In Freikirchenkreisen sehr umstritten. Weil es irgendwie in unseren Köpfen sehr viele Lehren, Fragmente, Gedanken, Warnungen, Empfehlungen, Impulse gibt, die uns manchmal, wie soll ich sagen, ein wenig den Wohnraum oder die Bewegungsfreiheit in unserem geistlichen Wohnraum einschränken. Das ist wie wenn man in einer Wohnung ist und es stehen zu viele Sachen herum. Man muss ganz viel ausweichen, bis jemand mal sagt, Mensch, räum doch mal auf, nimm doch mal irgendwas, tu doch mal irgendwas woanders hin, dass man mal vernünftig laufen kann. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, dann ist mir sehr bewusst, dass all diese Gedanken, die wir im Laufe des Lebens, unseres geistlichen Lebens gehört haben, die wir in unterschiedlichen Gemeinden empfangen haben, dass die in uns unterschiedlich wirkmächtig sind. Also viele Gedanken von dem, was wir gelernt haben, also ich zum Beispiel kann mich nicht erinnern, in meiner Zeit vor dem theologischen Seminar, in einer guten Ruhrgebietsbaptistengemeinde, auch nur einmal eine Predigt über den Heiligen Geist gehört zu haben. Vielleicht über Pfingsten, aber das war dann eher über Pfingsten, aber es war über den Heiligen Geist, das war sehr dünn. Und wenn wir zum Beispiel in unser Glaubensbekenntnis, das wir mit vielen anderen Christen sprechen, hineinschauen, dann glauben wir an Gott, jetzt geht's los, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erden. Da ist schon mal eine ganze Menge ausgesagt. Wir glauben an Jesus Christus. Und dann wird beschrieben, wer Jesus Christus ist. Dass er gezeugt wurde, dass er geboren wurde, dass er gelitten wurde, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, dass er beerdigt wurde, dass er auferstanden ist, dass er zur Rechten des Vaters sitzt, dass er wiederkommen wird, dass er richten wird. Und das ist interessant. Wir glauben an den dreieinigen Gott. Und jetzt hören wir mal, im Glaubensbekenntnis heißt es dann, ich glaube an den Heiligen Geist. Punkt. Und dann kommt wie so eine Reihe, ich glaube an die Vergebung der Sünden, an die Kirche. So, ich glaube an den Heiligen Geist. Wer ist dieser Heilige Geist? Wir sind weit davon entfernt zu glauben, dass wir mit unserer Predigtreihe das abschließend und tiefgründig umfassend auch nur annähernd beantworten können. Der Geist ist Gott. Und wir können Gott nicht so erklären, dass wir sagen, ich habe ihn in der Hosentasche oder in einem Gedankengebilde gefangen. Aber wir können ihn beschreiben, wir können ihm nachspüren. Es ist gefährlich, über den Heiligen Geist zu reden und über ihn zu lehren und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Es ist deshalb so gefährlich, in Anführungszeichen, weil der Geist Gottes beschrieben wird als Kraft. Das griechische Wort ist Dynamis. Und wir ahnen, wer so ein bisschen in der Sprache zu Hause ist, dass von diesem Wort das Wort Dynamit abgeleitet ist. Der Geist Gottes ist Kraft. Wer sich auf den Geist Gottes einlässt, wer sich mit ihm auseinandersetzt, wer ihm nachspürt, ist immer unterwegs mit der Frage, dass der Geist Gottes mich anspricht, mich herausfordert, etwas von mir will. Ich kann nicht über den Heiligen Geist reden, ohne dass er mich in eine Entscheidung zieht. Liebevoll, sanft, nachdrücklich, aber doch spürbar, so dass ich merke, über ihn reden reicht nicht. Er möchte, dass ich mit ihm rede. Wer ist dieser Geist Gottes? Wir wollen mit unserer Predigtreihe verschiedene Aspekte in den Blick nehmen. Christopher hat angefangen mit Joel, mit dieser alttestamentlichen Verheißung, mit der Vision, dass das Volk Israel gespürt und gesehen hat, Leben mit Gott in der Nachfolge aus eigener Kraft gelingt nicht. Wir brauchen Hilfe von Gott. Wir brauchen etwas. Und Gott selber sagt es seinem Volk, ich werde meinen Geist senden. Ich werde meine Kraft senden. Ich werde unter euch sein. Wir wollen heute sozusagen in einem dritten Durchgang, in einem dritten Aspekt versuchen, dem Geist Gottes näher zu kommen, ihm nachzuspüren, etwas von ihm zu entdecken und auch in unserem Leben damit dann auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir haben die Predigtreihe angesetzt, weil wir im Herbst, also ab Oktober, mit Bibel Plus dieses Thema noch einmal aufnehmen. Wir werden also im Herbst, ab Oktober, auch noch einmal mit dem Thema Heiligen Geist bei Bibel Plus in unseren wöchentlichen Treffen unterwegs sein und dort in Kleingruppen miteinander ins Gespräch kommen und auch noch persönlich dann Gehörtes vertiefen und auch noch andere Aspekte aufgreifen. Meine Aufgabenstellung heute für euch, ganz zu Anfang sozusagen die Hausaufgabe, als allererstes, wäre, welche Lehre über den Geist Gottes hat mich eigentlich geprägt? Sich deshalb einfach mal hinzusetzen und auf einem Satz, also bevor man ganze Aufsätze schreibt, empfiehlt sich immer sozusagen, vielleicht so einen Zettel zu nehmen, der ungefähr so groß ist wie eine Postkarte. Darauf, wenn wir das da drauf schreiben, reicht es. Was ist eigentlich in meinem geistlichen Leben der Inhalt über den Heiligen Geist gewesen, der mich gelehrt hat? Was kann ich da hinschreiben? Welcher Satz wäre es? Vielleicht sagt der ein oder andere, ha, so kann ich das gar nicht sagen. Aber mich bewegt schon ganz lange die Frage. Genau, dann schreibt diese Frage auf. Welche Frage zum Thema Heiligen Geist, welche Frage zu ihm als Person bewegt dich eigentlich schon lange? Oder welche Bibelstelle über den Geist Gottes hat dich bisher immer irgendwie beunruhigt oder interessiert, aber du hast noch nie so wirklich richtig verstanden, was damit gemeint ist. Meine Bitte an dich ist, schreib es einmal auf. Und wenn du möchtest, dass dies sozusagen eingeht in den Herbst oder auch in den nächsten Predigten, wenn es eingeht soll bei Bibel Plus, ich würde das gerne aufgreifen, dann hab den Mut, du musst nicht deinen Namen draufschreiben, du darfst es, du musst es aber nicht. Leg den Zettel gerne in mein Gemeindefach hin. Welche Lehre hat mich geprägt? Oder was wollte ich eigentlich immer schon einmal von ihm wissen, von diesem Geist Gottes? So, Vorrede, Doppelpunkt, starten wir. Ich habe heute zwei Texte euch angegeben, über die wir miteinander nachdenken wollen. Wir starten mit dem Text aus dem Johannesevangelium. Ich habe mir Folgendes gedacht. Es gibt so ein Lehrprinzip, das heißt, dass die Bibel sich selbst auslegt. Und deshalb habe ich zwei Texte genommen. Ich versuche, den ersten Text uns jetzt zu lesen, vorzustellen und dann mit dem zweiten Text zu beantworten, zu illustrieren, zu zeigen, wie der Geist Gottes ein Stück weit wirkt, um uns auf die Spur zu bringen, ob es nicht bei uns in unserem Leben ähnlich ist. Wir starten mit dem Johannesevangelium, Kapitel 16. Angegeben sind auf dem Zettel, auf dem Wochenzettel die Verse 13 bis 15. Ich kann aber auch gerne, das ist überhaupt kein Problem, die Verse vorher lesen, ab Vers 8. Und wenn er kommt, der Geist Gottes, der Helfer, den ich euch senden werde, wird er die Welt überführen über Sünde und Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, weil sie nicht an mich glauben, über Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, über Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch zur vollen Wahrheit führen, denn er wird nicht von sich aus reden, sondern er wird reden, was er hört, und das Zukünftige wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, weil er von dem Meinigen nehmen und euch verkündigen wird. Alles, was der Vater hat, ist mein. Deshalb habe ich gesagt, er nimmt von dem Meinigen und wird euch verkünden. Zunächst einmal nur dieser Text, ein paar Beobachtungen hineinzulesen. Was sagt dieser Text über den Geist Gottes aus? Dieser Text spricht davon, Jesus spricht davon, dass der Geist Gottes interessanterweise sehr aktiv ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so wahrgenommen habt, aber dieser Geist Gottes, der hier beschrieben wird, macht ja eine ganze Menge an uns und in uns. Dieser Geist Gottes ist erstmal, er kommt. Er kommt von Gott, er kommt vom Vater, Jesus wird ihn schicken. Offensichtlich war er in dieser Form, wie er dann gesandt wird, noch nicht über uns und bei uns und unter uns. Dieser Geist kommt. Er kann also kommen. Und wer kommen kann, kann auch gehen. Aber er wird beschrieben als der Geist, der kommt. Er ist lebendig. Dieser Geist kann kommen. Dieser Geist sozusagen tut an uns etwas. Er leistet an den Menschen in ihren Gedanken Überzeugungsarbeit. Dieser Geist überführt sozusagen die Welt über Sünde und Gericht. Dieser Geist, er wird genannt der Geist der Wahrheit, bringt in uns hinein ein Wissen, eine Ahnung, ein Empfinden von dem, was richtig und wahr ist und von dem, was Gott nicht gefällt. Eine wesentliche Aufgabe des Geistes Gottes ist also in uns diese feine Linie, dieses Gespür zu beleben. Manchmal hat man ja so in Beziehungen miteinander zu tun und dann sagt man der eine zum anderen, sag mal, hast du eigentlich nicht gemerkt, was du da gesagt hast? Du hast aber einen ganz schön heftigen Ton drauf. Und man denkt, ich? Nö. Ja? Also da ist ein anderer, der mir zuhört, der mich wahrnimmt und der mir dann sagt in einer Rückmeldung, hör mal, also so wie du das sagst, ist aber, kann man auch sanfter sagen. Ja? Der Geist Gottes hat also diese Funktion, diese Aufgabe, es gehört zu seinem Wesen, dass er das tut. Dass er in uns dieses Gespür bringt, eine Stimme in uns wird, die uns sozusagen konfrontiert mit dem, wie wir sind und was wir reden, wie wir uns verhalten im Licht Gottes. Das ist etwas, was der Geist Gottes in uns zum Klingen, zum Schwingen bringt. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch zur vollen Wahrheit führen. Nun haben wir, wenn wir über den Geist Gottes und die Stellen mit dem Geist Gottes reden, immer ein Problem mitlaufen, das uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Wir haben nämlich ein Problem mitlaufen, dass über diese Texte schon vielfältig geredet wurde und gepredigt wurde in ganz unterschiedlicher Weise. Also, ich will es einmal so sagen. Wenn man mit Menschen kommuniziert und redet, dann gibt es so Situationen, wo man dem einen oder dem anderen sagen könnte, der hört nur, was er hören will. Kennt ihr das? Ja. Die Verheirateten nicken heftig. Also das ist in engen Partnerschaften offensichtlich. Nicht? Wir kennen das. Auf dem Ohr bist du taub. Ja? Und wenn man älter wird, ist es gut, das Ohr zu üben. Also sag das mal so. Ne? Wenn man, dass man sagt, also was hast du gesagt? Ich hab das gar nicht gehört. Und in der Theologie, in der Auslegung, im Umgang mit der Bibel ist es ähnlich. Je nachdem, zu welcher Kirche man gehört, zu welcher geistlichen Tradition man gehört, hat man manche Bibelworte gehört und manche überhört. Oder weil es ums Lesen geht, hat man sie gelesen oder überlesen. Und manches, was wir in der Bibel lesen, braucht Erklärung. Und manche Erklärung ist sinnvoll, Manche ist nachdenkenswert und manche, ganz ehrlich, auch bei Theologen, ist eher lustig, weil man dann den Eindruck hat, also ja gut, wer nur den Nagel kennt, für den wird jedes Problem, wer nur den Hammer kennt, sagt man ja, für den wird jedes Problem zum Nagel. So, da, also da wird kein Schraubendreher genutzt und keine Schleifpappe. Und manches wird dann so runtergebrochen und so einfach gemacht. Hauptsache am Ende kommt raus, was ich schon immer geglaubt habe. Diese Stelle ist so eine. Da heißt es dann, jener aber kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch zur vollen Wahrheit führen. Manche haben gelesen aus Angst, oh, da gibt es Wahrheit, die noch gar nicht offenbar ist. Die ist doch gar nicht erfunden, könnten wir sagen. Nein, das stimmt nicht. Der Geist Gottes bringt uns zur vollen Wahrheit, nicht weil die, die wir jetzt kennen, sozusagen halb voll ist oder nur die Hälfte. In Christus ist Gott offenbart. Das Heil ist in Jesus Christus völlig und ausreichend. Aber so wie Jesus auch sagt, ihr könnt jetzt noch nicht alles tragen. Das bedeutet, man kann am Anfang, wenn man gläubig wird, noch nicht alles wissen. Wer Kinder zur Schule schickt, in die Vorschule oder ins erste Schuljahr, erwartet auch nicht, dass es im Grunde genommen sofort fertig ist. Es gibt so einen netten kleinen Witz, kommt der Junge vom ersten Schultag nach Hause und dann fragt die Mami, na, wie war's denn? Und er ist ganz redselig und sagt, oh, es war ganz gut. Und, was gibt's noch? Ja, wir haben heute nicht alles geschafft, ich muss morgen wieder hin. In frommen Kreisen haben wir manchmal so den Eindruck, dass wenn wir was vom Geist Gottes, von Jesus gehört haben, dann hätten wir alles verstanden. Nein, unser Leben reicht nicht aus, um alles zu verstehen, was von Gott und von Christus durch den Geist Gottes uns aufgeschlossen werden könnte. Aber er wird uns zur vollen Wahrheit führen. Wir werden erkennen und werden durchdrungen von der Wahrheit. Es ist Aufgabe und Wille und Wesenszug des Geistes Gottes, uns in die Tiefe Christi einzuführen, das Heil in Jesus aufzublättern, in unterschiedlichen Lebenserfahrungen die Gegenwart Christi zu erläutern, die Gnade Gottes vor Augen zu stellen, die Liebe Gottes erfahrbar zu machen. Er wird uns in diese Fülle und in diese volle, in diese umfassende Wahrheit in Jesus führen. Ich bin der Weg, sagt Jesus, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist nicht eine Menge. Die Wahrheit ist eine Person. Und wer verheiratet ist, kann bis zum Ende seines Lebens sagen, mein Partner oder meine Partnerin war immer für eine Überraschung gut. Das heißt, es gibt immer noch irgendetwas, wo man sagt, habe ich jetzt nicht mitgerechnet, du hast mich überrascht. Es gibt immer noch etwas zu entdecken. Und wenn es bloß eine neue Falte am Ohr ist, die war gestern noch nicht da, aber die macht dich einfach heute noch schöner. Man kann eine Menge entdecken. Denn er wird, der Heilige Geist beschrieben, denn er wird nicht von sich aus reden, sondern er wird reden, was er hört. Und das Zukünftige wird er euch verkünden. Wer oder was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist nicht was. Der Heilige Geist ist eine Person. Und deshalb verbietet es sich eigentlich, ich sag's mal jetzt so, ich will niemanden verletzen, es verbietet es sich eigentlich, den Heiligen Geist mit einer Sache zu vergleichen. Der Heilige Geist ist eine Person. Ja. Wir möchten das auch als Menschen eigentlich nicht. Du bist wie eine Dampfwalze. Du kommst daher und überfährst mich. Ja. Man kann sagen, wenn du redest so schnell, so gewaltig, ich fühle mich dann wie überrollt von, das kann man sich, aber dann bezieht sich das auf die Sprache, nicht auf die Person. Der Heilige Geist wird nicht von sich aus reden. Da hat man nun draus gemacht, dass der Heilige Geist stumm ist. Irgendwie ist der Heilige Geist wird zu einem Wirkmechanismus umgebogen. Alles, was der Geist Gottes redet, wenn er sich Stimme verschaffen will, wird in vielen Kreisen, das geht gar nicht. Da steht, er wird nicht reden. Doch er wird reden. Er hat viele Redegaben. Der Heilige Geist teilt sich mit, aber er wird nicht sozusagen sich in den Mittelpunkt stellen, sondern der Heilige Geist als Person, wie soll ich es beschreiben? Ihr kennt vielleicht so aus manchen, lasst es mich sagen, so auf Nachrufen. Ja, wenn jemand ein bedeutsames Leben geführt hat, in der Arbeitswelt ehrenamtlich sich engagiert hat, dann kann man manchmal in einem Nachruf lesen, er hat sein Leben ganz in den Dienst der Diakonie gestellt. Oder er hat sein Leben ganz in die Erforschung der Krankheit gestellt. Oder sie hat ihr Leben ganz in die Entwicklung eines neuen Triebwerks gestellt, eine pfiffige Ingenieurin oder so. Das heißt, da hat jemand, hat eine Person ihre ganzen Qualitäten genommen und fokussiert, sozusagen gebündelt. Der Heilige Geist ist so. Der Heilige Geist kommt und stellt sich mit allem, was er ist, nämlich er ist Gott. Der Heilige Geist stellt sich mit allem, was er tut und wie er ist, in den Dienst von Jesus. Er möchte, dass das Heil in Jesus durch die Fähigkeiten, die zu ihm als Geist Gottes gehören, er möchte, dass diese Dinge nicht nur gesehen werden, nicht nur irgendwie kognitiv mit dem Kopf wahrgenommen werden. Er möchte helfen, dass das Heil in Jesus Christus erfahren wird von uns. Dass wir es mit Leib und Seele erleben, spüren, erfahren, fühlen. Dass wir sozusagen Begeisterung in unserem Herzen erleben. Dass wir Freude erleben. Er stellt sich mit all seinen Fähigkeiten in den Dienst von Jesus Christus. Das geschieht, was Christus ist, dass es übersetzt wird, hineinkommt, verlebendigt wird in unserem Dasein, in unserem Leben. Und er wird reden, was er hört. Das bedeutet, er wird reden, was von Jesus, vom Vater her kommt. Er wird sich mitteilen, immer aus der Einheit zwischen Vater, Sohn und ihm. Der Geist Gottes teilt sich mit vom Herzen Gottes. Und deshalb hat er auch das gleiche Wesen. Er ist voller Demut, voller Liebe, aber eben voller Kraft. Wenn wir sagen, Gott schuf die Welt, dann ist es der Geist Gottes, der mit seiner Energie, mit seinem Wesen, mit seiner Kraft das Wort Gottes in die Existenz gebracht hat. Wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, dann ist es der Geist Gottes, der dem Lahmen sozusagen Kraft eingibt, dass er aufstehen kann, den Willen stärkt, die Muskeln stärkt, die Schwäche verbannt sozusagen, das Wunder geschehen lässt in seinem Körper. Es ist der Geist Gottes, der diesen Mann berührt und aufrichtet und das Wort, das Jesus gesagt hat, was er vorher gehört hat, dieses Wort ins Leben bringt von dem Mann, den Jesus anspricht. Und er wird das Zukünftige euch verkünden. Er wird je und dann sagen, was uns sozusagen betrifft. Wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, könnt ihr entdecken, ach, das lesen wir jetzt. Wir wollten ja sowieso einen Apostelgeschichtstext nehmen. Dann nehmen wir Apostelgeschichte 8, die Geschichte kennt ihr. Die Geschichte von dem Kämmerer, sogenannten Kämmerer aus dem Morgenland. Da heißt es, und das ist eine andere Formulierung für der Heilige Geist. Es heißt dort im Apostelgeschichte 8, Vers 26, ein Engel des Herrn oder der Engel des Herrn, der Geist Gottes sprach zu Philippus, mach dich auf und geh gegen Mittag auf die Straße. Und er wird euch das Zukünftige mitteilen. Haben wir gerade gelesen bei Johannes. Hier teilt der Heilige Geist etwas mit in das Herz von Philippus, was Philippus nicht auf der Tagesordnung hatte. Du wirst dich gleich aufmachen, steh auf, geh geh auf die Straße gegen Mittag, sozusagen um die Mittagszeit, die von Jerusalem nach Gaza hinausführt, sie ist menschenleer. Ja, da merkt man auch so ein klein wenig den Humor vom Herrn. Geh auf eine Straße, wo niemand ist. Macht auch total Sinn. Irgendwie hat man einen, oder? Mal ehrlich. Aber er hat auf jeden Fall, ich glaube, dass der Geist Gottes in dem Moment wirklich die volle Konzentration von Philippus hatte. Weil Philippus auch gedacht hat, was soll ich da? Ja, und zack, ist man völlig wach. So, er macht sich auf und geht also hin und wird dann Zeuge, wie jemand sozusagen kommt, nämlich der Kämmerer mit seinem Tross, mit seinem Gefolge, so eine kleine Reisegruppe mit mehreren Leuten. Er sitzt im Wagen, wird hin und her gerumpelt, vorne vielleicht ein paar Pferde oder ein Kamel oder vermutlich ein paar Esel. Er wird hier, oder, ja, er wird gezogen, er sitzt dort, er muss nicht selber laufen. Eine hochgestellte Persönlichkeit, das ist also schon eine Luxusausführung, die ihn da umgibt. Er war nämlich nicht arm. Und er saß auf dem Heimweg und las offensichtlich sprachkundig den hebräischen Text von Jesaja vor. Er las ihn sich laut vor. Da sagt der Geist zu Philippus, der Heilige Geist spricht. Wir haben jetzt keine Lautstärkenangabe, aber halt von dieser Geschichte her wissen wir, es ist erlebbar, beschreibbar, erfahrbar, dass der Geist Gottes spricht. In mein Herz, klar, in meine Gedanken, völlig klar, spüre ich und höre ich, was ich vorher so selber nicht gedacht habe, geh hin und halte dich an diesen Wagen. Das ist, wie würde ich sagen, man steht als normaler Sterblicher sozusagen vor dem Auto. Mir ist das mal so passiert, als ich hier durch Ingolstadt fuhr, merkte ich, fahren 3 große dunkle Limousinen, 2 davon mit so blauen Beulen, also keine Polizei, vorne blaue Beule, hinten blaue Beule und in der Mitte auch nochmal so ein dickes Auto. Mit dem, ha, ist der Herr Seehofer. Vorne beschützt, hinten beschützt. Ich würde nie auf die Idee kommen, hinzugehen und zu klopfen und sagen, hier, mach mal die Tür auf, ich wollte schon immer mal was fragen. Man wäre auch wahrscheinlich nicht bis zur Scheibe gekommen. Dafür hätten schon die Sicherheitsleute gesorgt. Ich glaube, dass auch dieser Kämmerer vielleicht Sicherheitsleute dabei hat. Keine Ahnung, er war jedenfalls nicht alleine unterwegs. Und der Geist Gottes sagt nun dem Philippus, geh da mal hin. Also ein Impuls, den offensichtlich der Philippus wahrgenommen hat und auch braucht. Geh hin, halte dich zu dem Wagen. Philippus lief hin und hörte den Propheten Jesaja lesen. Und jetzt wird Philippus selbst aktiv, nämlich ganz keck, verstehst du, was du da liest? Und der Kämmerer ist leicht angesäuert. Wie sollte ich das können, wenn mich niemand anleitet? Also es muss ein, also ich hätte sowas auch sagen können, wenn ich zum Beispiel Gebrauchsanweisungen lese von technischen Geräten. Verstehst du, wie das geht? Nein. Verstehe ich nicht. Ich bräuchte jemanden, der es mir erklärt. Und er braucht also auch jemanden, der ihm das erklärt. Dann lud er Philippus sozusagen ein, aufzusteigen, nahm Platz neben ihm und dann las er die Schriftstelle vor. Wie ein Schaf sich zur Schlachtbank führen lässt und wie ein Lamm von dem, der es schert, keinen Laut von sich gibt, so tut er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung und so weiter und so fort. Und dann der Eunuch fragte nun Philippus, ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Ich finde die Geschichte spannend, weil sie so deutlich macht, was passiert, wenn der Geist Gottes unterwegs ist. Da liest jemand die Bibel, also der kennt die Worte, der Kämmerer weiß, was ein Lamm ist, der weiß, was ein Schaf ist, der weiß auch, was eine Schlachtbank ist, der weiß auch, dass man stumm werden kann. Der weiß auch, was Erniedrigung ist. Der weiß auch, was es bedeutet, wenn das Leben von der Erde genommen ist. Er kennt die Worte. Er weiß, was dazu und da drin steckt, was diese Worte eigentlich so bedeuten. Aber in dem Zusammenhang, wie es hier steht, das ist, hä? Was redet der Mann da? Von wem ist hier die Rede? Um was geht es in dieser Stelle? Ihr erinnert euch an den Johannestext? Er wird es von dem Meinigen nehmen. Schaut nochmal rein, Johannes 16. In Johannes 16 lesen wir dann die Stelle, er wird mich verherrlichen, Vers 14, weil er von dem Meinigen nehmen und euch verkündigen wird. Das ist das Wesen und die Aufgabe des Heiligen Geistes. Da ist einer, der liest die Bibel und versteht nicht, was er liest. Da kommt Philippus und erklärt es ihm. Aber der Kämmerer versteht es nur, weil der Heilige Geist in ihm unterwegs ist und ihn erkennen lässt, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist der Heilige Geist im Kämmerer und am Kämmerer jetzt unterwegs, ihm das Verständnis zu eröffnen, was er gelesen hat, welche Bedeutung das hat. Und alles, was der Philippus ihm sozusagen erklärt, geht in ihm auf, beginnt sich auszubreiten, ihn zu begeistern. Und dann heißt es dort sozusagen ein Stück weiter, da kamen sie an einem Wasser vorbei, erstaunlich genug in einer recht dürren Landschaft, aber da war gerade Wasser, vielleicht von der Jahreszeit, vielleicht hat es irgendwo geregnet und da war nun Wasser. Was hindert es, dass ich getauft werde? Ihr Lieben, davon steht nichts im Text, das hat also alles Philippus erläutert. Philippus hat die Heilsgeschichte aufgeblättert, wer Jesus ist und dass wir Jesus annehmen müssen, dass wir Jesus unsere Sünden bekennen müssen und dass Jesus Sünden vergibt und dass, wenn wir glauben, dass er unser Heiland ist, unser Retter ist, dass wir dann sozusagen getauft werden, unser Leben ihm geben, getauft werden und eingegliedert werden in sein Leib und dass wir zu Jesus gehören. Das hat er ihm alles erklärt. Und es macht in seinem Herzen Klick. Es macht in seinem Innersten Klick. Der Kämmerer versteht, hier muss ich handeln. Der Geist Gottes hat so viel in ihm vorbereitet, dass diese Entscheidung für ihn ansteht. Und das ist so etwas, was zum Wesen des Heiligen Geistes gehört. Das ist etwas, was der Geist Gottes in uns in unterschiedlichster Weise sehr liebevoll, sehr sensibel, sehr zart, aber in der Sache sehr entschlossen provoziert. Der Geist Gottes in uns stellt uns gerne in Entscheidungssituationen. Der Geist Gottes gibt uns diese Impulse, die in Übereinstimmung bringen mit dem, was wir von der Bibel wissen. Der Geist Gottes führt uns in Übereinstimmung zu dem Wort, was wir von Jesus wissen. Der Geist Gottes führt uns, wir könnten es wieder so in einem Bild sagen, er führt uns unters Kreuz oder zum Kreuz, zu dem Ort, wo Christus Schuld für uns bezahlt hat. Er bringt das Heil durch Christus in unser Leben und will es angewandt haben, will es anwenden, will es in Aktion bringen. Bleiben wir bei unserem Beispiel von vorhin, dass wenn ich vielleicht etwas gesagt habe, was etwas rumpelig, etwas hart war, etwas lieblos war, worauf mich vielleicht meine Ehefrau hingewiesen hat, dann ist es der Geist Gottes in mir, der mir diesen Impuls gibt, sag's Jesus. Und sag Entschuldigung. Es ist der Geist Gottes, der ihn in meinem Herzen zur Anwendung drängt und treibt. Es gehört also zum Geist Gottes, dass er sich ganz in den Dienst Jesu stellt. Und wisst ihr, so wie wir Menschen respektieren und ehren, dass sie das machen, dass er oder sie ihr Leben ganz in den Dienst der Medizin gestellt haben, ganz in den Dienst der technischen Forschung, ganz in den Dienst der kosmischen Strahlungsverforschung, ganz in den Dienst, ach, ich weiß nicht von, ach, was man alles machen kann zum Wohl der Menschen, ganz in den Dienst zur Hilfe und Linderung der Begleitung von pflegebedürftigen Menschen und alten Leuten. Also da haben wir großen Respekt vor Menschen, von denen wir so etwas aussagen können. Und das Gleiche dürfen wir auch dem Heiligen Geist entgegenbringen. Ja, sagen nun einige zu dieser Stelle. Aber da steht ja, der Geist Gottes macht nichts von sich aus und nichts für sich. Er nimmt nur von Jesus. Er wird nur mich verherrlichen. Können und dürfen wir, jetzt geht's los, zum Geist Gottes reden. Ja, warum nicht? Ich rede ja auch zu Jesus. Wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind, dann kann ich nicht sagen, ich will den Vater, ich will den Sohn, aber mit dem Geist lass mich in Ruhe. Da will ich sagen, hallo, da stimmt doch was nicht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und noch einmal, es geht bei dem Wort nur um die Frage, ob ich dem Heiligen Geist eine Ehre oder eine Qualität der Verehrung entgegenbringe, die über das Heil in Christus hinausgeht. Ist mir nicht bekannt. Das, was Gott in Christus getan hat, ist wunderbar und der Geist Gottes will das in meinem Herzen wunderbar verdeutlichen und ankern und tiefen. Und deshalb dürfen wir den Geist Gottes sozusagen ansprechen und mit ihm reden. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Da können wir wieder sagen, ja, Moment, das singen wir ja nur. Ja, ich weiß, aber das meinen wir nicht ernst, oder? Komisch. Ich lese euch mal im Glaubensbekenntnis aus nach Konstantinopel, das ist so ein, wir haben nur das Apostolische, was okay ist. Und es gibt noch ein anderes, Nicäa von Konstantinopel, das ist bei einer Synode beschrieben worden, das ist also das sogenannte lange Glaubensbekenntnis, wird in christlichen Kirchen hier und dann auch gebetet. Und ich lese euch einfach mal nur vor, was dort steht über den Heiligen Geist. Und das finde ich sehr schön. Da steht, wir glauben an den Heiligen Geist. Toll, oder? Wir glauben an den Heiligen Geist. Der Herr ist und lebendig macht. Der Geist Gottes macht lebendig. Das stimmt, oder? Der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch den Sohn sendet. Der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, der die eine heilige christliche und apostolische Kirche begründet hat. Dann denke ich mir, wunderbar. Da wird beschrieben, was zu Gott, was zum Geist Gottes gehört. Wir können ihm loben und preisen, dass er uns Christus vor Augen stellt. Wir dürfen sagen, Geist Gottes, ich danke dir, dass du in dein Leben kommst und mich sensibel machst. Und ich bitte dich, mach mich weiter sensibel. Lass mich erleben und erfahren, dass du zu mir redest. Hilf mir, deine Stimme im Alltag mehr und tiefer zu hören. Der Geist Gottes redet, der Geist Gottes tröstet, der Geist Gottes verherrlicht Jesus Christus. Der Geist Gottes beschenkt mich mit Gaben. Der Geist Gottes unterweist mich in dem Wort. Der Geist Gottes ist lebendig mit dem Ziel, mir das, was Jesus getan hat, näher zu bringen. Er stellt sich ganz in den Dienst des Geistes, ganz in den Dienst des Vaters und des Sohnes, dass ich mehr und tiefer verstehe, was er sagt, was er meint und was Christus für mich bedeutet. Dass es nicht ein Bekenntnis bleibt, sondern Teil meines Lebens wird. Der Geist Gottes will mir helfen, Nachfolge im Alltag zu gestalten. Er ist der, der in mir lebt und zu mir kommt. Ihr Lieben, ich wollte uns einladen, heute mit dieser Predigt ein wenig anders oder vielleicht neu oder frisch oder ja auch bestätigt darüber nachzudenken und sich darüber zu freuen. Dieser Geist Gottes ist Gott selbst. Er stellt sich ganz in den Dienst der Heilstat Jesu, dass ich sie verstehe. Dass ich das Hohe, die Breite, die Tiefe, dass ich es erfassen kann, mehr und mehr. Dass ich ausloten kann, wer Jesus ist. Und dass ich darüber froh werde und wachse und reife und gedeihe. Und dass in meinem Leben sich immer mehr von dem Wesen Gottes auch in meinem Leben abbildet und realisiert. Wenn aber jener kommt, sagt Jesus, der Geist der Wahrheit, er wird euch zur vollen Wahrheit führen. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern er wird reden, was er hört, und das Zukünftige wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, weil er von dem Meinigen nehmen und euch verkündigen wird. Denn alles, was der Vater hat, ist mein. Deshalb habe ich gesagt, er nimmt von dem Meinigen und wird euch verkünden. Und da gibt es noch viel zu hören, viel zu entdecken, viel zu erleben. Freuen wir uns auf den Heiligen Geist, der sich uns mitteilen will. Amen.